Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Franco Battel.
Freie Wahlen oder auch nur Meinungsumfragen gibt es auf Kuba nicht. Deshalb weiß man auch nicht, wie viel Rückhalt die Kommunistische Partei im Volk tatsächlich hat. Seit über 50 Jahren ist sie nun an der Macht und wenn man mit Kubanerinnen und Kubanern spricht, hört man ganz unterschiedliche Meinungen. Leute, die mit glänzenden Augen und Stolz über Fidel Castro, die Revolution und ihr Land sprechen und andere, die frustriert sind, nur eins wollen: fort von hier, weg von dieser Insel. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. Viele Leute, ob sie nun für oder gegen den kubanischen Kommunismus sind, hoffen auf mehr Freiheit. Viele wünschen sich Spielräume, Mitbestimmung, Eigeninitiative und viele warten auf den Fall von Verboten und Schranken. Und viele, vor allem junge, möchten reisen, auch ins Ausland. Guira de Melena liegt eigentlich ganz in der Nähe der Hauptstadt Havanna. Trotzdem ist es alles andere als einfach, dieses Bauerndorf zu finden. Denn wer mit einem Auto auf Kuba unterwegs ist, merkt bald einmal, dass es beinahe keine Wegweiser gibt. Entweder man kennt den Weg oder eben nicht. So einfach ist das. Wenn man aber trotzdem nach Guira de Melena möchte, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als an jeder Straßenkreuzung lauthals nach dem Weg zu fragen.
Mi puro, pa' Guira Melena por aquí, ¿no? Pa' Guira Melena.
No, Melena.
Mira. Por aquí.
Da lang, sagen Leute am Straßenrand. Und schon steuert mein Chauffeur den Lada, ein robustes Auto sowjetischer Bauweise, wieder über holprige Straßen, vorbei an Bananenstauden, Palmen und Mangobäumen.
Mi puro, pa' Guira Melena por aquí se puede coger.
Kubas Erde ist überaus fruchtbar. Steckt man einen Stock in den feuchten Boden, so schlägt dieser sofort Wurzeln, sagt man. Trotz dieser sprichwörtlichen Fruchtbarkeit schafft es Kuba nicht, genügend Lebensmittel zu produzieren. 40% des Ackerlandes liegen brach. Rund 80% seiner Nahrungsmittel muss Kuba importieren, und dies bei steigenden Preisen. Es gibt Jahre, da produziert Kuba nicht einmal genug Zucker für den Eigenbedarf, obwohl Kubas Wirtschaft einst auf dem Zuckerrohr basierte. 3/4 des kubanischen Bodens sind im Besitz von Genossenschaften, auch in Guira de Melena. Carlos Enrique González ist Präsident einer solchen Genossenschaft. Er erwartet uns beim Eingangstor neben Statuen bärtiger Revolutionäre und einer Tafel mit Zitaten Fidel Castros. Eine merkwürdige Szenerie. Kartoffeln ernte man jetzt gerade, Bananen und vor allem Bohnen.
Aquí tenemos frijol. Estamos dando sol para eliminar la humedad.
Die roten Bohnen liegen haufenweise auf dem Boden und trocknen an der sengenden Sonne. Bohnen und Reis, das wird auf Kuba täglich, oft am Mittag und am Abend verzehrt. Congris heißt die Nationalspeise. Warum gelingt es nicht, genug davon zu produzieren? Carlos Enrique González sagt es ganz unverblümt, weil nur ein Teil der Genossenschaften effizient arbeitet.
Bueno, desde el punto de vista de eficiencia como tal, las cooperativas de crédito y servicio son más rentables en este caso.
Rentabel seien meistens die ganz kleinen Genossenschaften.
El tamaño influye mucho. Las CCS son campesinos aislados y hay una mayor atención sobre ellos.
In den kleinen Genossenschaften seien selbstständige Bauern zusammengeschlossen und auf diesen kleinen Höfen werde mit viel Einsatz gearbeitet. Dagegen seien viele der großen Genossenschaften unrentabel. Die Landarbeiter, die dort angestellt sind, seien im Durchschnitt weniger fleißig als selbstständige Bauern. Warum also die großen Genossenschaften nicht einfach in kleinere aufteilen? González gibt eine ausweichende, poetische Antwort.
Ya le digo, el hombre es el que influye. Si hay hombres de verdad, si el hombre sirve, la tierra sirve. Esa es mi respuesta, no sé.
Wenn der Mensch dem Boden diene, dann diene der Boden auch dem Menschen. Es gäbe ja auch große Genossenschaften, die rentierten, wenn auch nur wenige. Trotzdem, wie erklärt sich der Erfolg der Kleinen? Ein Besuch auf einem Hof, der nur wenige Hektaren umfasst, in der fruchtbaren Provinz Pinar del Rio, westlich der Hauptstadt. Bäuerin Vestina Medero Aldas steht in ihrem gepflegten Gemüsegarten. Ihr Mann habe das Land und den Hof von seinem Vater geerbt. Die Familie lebe schon seit Generationen hier.
Sí, es la herencia ya de los padres, de lo que es el esposo mío, por supuesto.
Die Verbundenheit mit der Scholle, das ist wohl eines der Kriterien für den Erfolg. Auch ihr Hof ist zwar lose an eine Genossenschaft angebunden. Trotzdem, das Land, das sie bearbeiten, gehört ihnen, sie kennen es, sie fühlen sich verantwortlich.
Lo que es mantener la semilla y conocer muchas variedades como la es la de los frijoles que nada más conocíamos lo que
era. Vestina Medero Aldas kennt zum Beispiel eine große Zahl von Bohnensorten und weiß, welche Sorte auf welchem Boden am besten gedeiht. Auch mit dem Dünger experimentiert sie. Und sie möchte nicht nur bei der Produktion, sondern auch beim Verkauf mitreden. Sie möchte mehr Spielraum.
Mucha falta que nos haría tener nosotros lo que es un puesto de venta.
Sie würde einen Teil ihrer Gurken, Tomaten, Mango gerne direkt verkaufen, an einem Stand. Denn abgesehen vom Eigenkonsum müsse sie alles dem Staat abliefern, zu festen Preisen. Viele Bauern, die fleißig sind, würden wohl noch mehr produzieren, hätten sie mehr Anreize, mehr Freiheiten. Kubas Landwirtschaft mangelt es nicht nur an unternehmerischem Geist, sondern auch an Maschinen. Sowjetische Traktoren tun zwar, sofern vorhanden, noch knapp ihren Dienst. Doch fast überall, selbst auf der Autobahn, sind altertümliche Pferdefuhrwerke unterwegs. Was aber noch schwerer wiegt als der Mangel an modernen Maschinen, immer weniger Kubaner wollen in der Landwirtschaft arbeiten. Die gut ausgebildete Bevölkerung zieht es in die Städte. So veröden ganze Landstriche, werden vom Marabu, einem dichten Dornengestrüpp, überwuchert. Auf dem Weg zurück beobachten wir einen jungen Mann am Straßenrand. Er winkt den Vorbeifahrenden und zeigt einen großen Sack mit Keksen. Ein Auto hält an und für ein paar Pesos wechseln die Kekse den Besitzer. Sofort holt der Mann aus einem Busch den nächsten Sack. Es liegt auf der Hand, dass diese Ware auf einem Staatsbetrieb geklaut wurde und der mutmaßliche Dieb damit seinen kargen Lohn aufbessert. Schlechte Löhne und Diebstahl, auch das zwei Probleme, mit denen die kubanische Landwirtschaft und die Wirtschaft überhaupt zu kämpfen haben. Zurück in der Hauptstadt Havanna, im vornehmen Viertel Playa, treffen wir Eugenio Fuster Chepe. Er ist Präsident des kubanischen Verbandes für Land- und Forstwirtschaft. Kubas erste Aufgabe sei es, mehr Lebensmittel zu produzieren. Die Abhängigkeit von teuren Exporten zu reduzieren, sei ein Thema nationaler Sicherheit. Stellt sich die ketzerische Frage, ob es nicht am einfachsten wäre, die großen, unrentablen Genossenschaften einfach aufzulösen und ganz auf Eigeninitiative zu setzen. Der Agronom widerspricht. Die Landwirtschaft in den entwickelten Ländern funktioniere ja auch nur, weil sie hoch subventioniert sei. Mit der Eigeninitiative klappe es auch in den entwickelten Staaten nicht. Ganz abgesehen davon könne sich Kuba solche Subventionen nie und nimmer leisten. Die USA oder europäische Länder seien aus diesem Grund kein Vorbild. Und dass Kuba gerade jetzt sehr viele Nahrungsmittel importieren müsse, liege auch an den drei verheerenden Wirbelstürmen, die im letzten Sommer und Herbst einen großen Teil der Ernte zerstörten. Von einem radikalen Umbau erhofft sich Fuster also nicht viel. Er glaubt eher an den Erfolg sanfter Reformen. Im letzten Herbst etwa, begann die Regierung von Raúl Castro damit, Brachland an Bauern zu verteilen.
Muchas de esas tierras ociosas hoy se están entregando a más de 100.000 familias que la han solicitado.
Mehr als 100.000 Familien hätten sich gemeldet und seien nun daran, das vom Marabu überwucherte Land wieder fruchtbar zu machen. Ob die Landverteilung aber wirklich ein Erfolg wird, muss sich erst zeigen. An kritischen Stimmen fehlt es nicht, selbst von offizieller Seite. Die Zeitung Juventud Rebelde wird wie alle Medien auf Kuba gelenkt und zensuriert. Trotzdem berichtete das Blatt vor einigen Tagen mit erstaunlicher Offenheit über die Mängel der Landverteilung. Um das Brachland fruchtbar zu machen, fehle es oft am nötigen Wissen und am Werkzeug. Es gebe kein Geld für dringend notwendige Investitionen, keine Kleinkredite und selbst wenn das ehemalige Brachland einmal Früchte trage, dann mangle es an Lagerräumen und an Transportmitteln. Die Ernte drohe zu verderben. Bis Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts lieferte die damalige Sowjetunion den Kubanern fast alles, was sie brauchten. Unter diesen Umständen fielen die Defizite der kubanischen Landwirtschaft nicht groß ins Gewicht. Denn was Kuba nicht selber herstellte, lieferte der große Bruder Sowjetunion. Seit es die UdSSR nicht mehr gibt, muss Kuba nun selber produzieren. Dabei sollte man nicht vergessen, dass auch die Bauern benachbarter Staaten mit großen Problemen kämpfen. In Mexiko zum Beispiel hat der Import subventionierter Lebensmittel, vor allem aus den USA, vielen Kleinbauern die Existenz geraubt. Landflucht und vor allem auch Hunger sind sehr ernsthafte Probleme in Mexiko. Dagegen können die Kubanerinnen und Kubaner über die Libreta, ein Rationierungsbüchlein, immerhin einen Teil der Grundnahrungsmittel zu einem sehr günstigen Preis beziehen. Aber eben nur einen Teil. Zum Überleben reicht auch die Libretta nicht. Vielen, vor allem Jungen, ist das zu wenig. Sie wollen mehr, vor allem auch mehr Freiheit. Alfredo ist Musiker. Er wohnt in Havannas sehr malerischer, aber auch sehr baufälliger Innenstadt. Er hat ein paar Freundinnen und Freunde eingeladen.
No, el cubano perdió el concepto. Caballero.
Es ist feucht und heiß. Man sitzt schwitzend im Wohnzimmer und wippt auf Schaukelstühlen, je nach Tonlage, schneller oder langsamer. Juana ist Ärztin, etwa 30 Jahre alt. Kubaner reden viel über Politik, sagt Juana, aber nur in den eigenen vier Wänden. Denn was man laut sagen dürfe und was nicht, das wisse man ja nie genau. Man müsse immer wieder von Neuem ausloten, wo die Grenzen der eigenen Freiheit liegen, sagt eine junge Frau, die anonym bleiben möchte.
Hay que ver cuáles son las libertades, porque no se publican en ningún lugar. No te dicen exactamente hasta qué punto, dónde están los límites.
Wenn man mit einer Aussage, einem Foto, einer Rede, einem Buch, einem Film oder einem Artikel zu weit gehe, dann ecke man an. Und das kann gefährlich sein.
Porque la sientes desde que eres niño, desde que estás en tu casa y la gente no habla en alta voz determinadas cosas, es una cosa global la censura, ¿entiendes? Entonces se dice que el cubano está autocensurado.
Schon als Kind gewöhne man sich daran, dass die Eltern gewisse Sätze nicht laut zu Ende sprechen. Dinge nur leise oder gar nicht zu sagen, diese Selbstzensur hätten viele Kubanerinnen und Kubaner sozusagen verinnerlicht. Jetzt schaltet sich Alfredo ein, der Gastgeber, der bisher ruhig auf seinem Stuhl schaukelte. An den Journalisten gerichtet sagte er, vielleicht stellst du dir ja vor, wir, die Kubaner, wählten unsere Regierung frei.
Se supone que nosotros en el sistema electoral nosotros elegimos a esa gente con unas votaciones que se hacen y unas votaciones.
Fue un paso de poder como si fuera de. Entonces.
Kuba funktioniere aber ganz anders, nämlich wie eine Monarchie. Der König ist tot, es lebe der König. Wer regiert, werde von oben beschlossen, ohne Diskussion, Punkt, basta. So funktioniere Kuba. Die Freunde, die sich hier im Haus von Alfredo treffen, sind gewiss keine durchschnittlichen Kubanerinnen und Kubaner. Es sind Intellektuelle, Kulturschaffende, Alternative, die sich Gedanken machen zur Zukunft ihrer Insel, zum Beispiel über das Geld. Auf Kuba gibt es erstaunlicherweise zwei Währungen, den normalen und den konvertiblen Peso. Die Löhne werden grundsätzlich im normalen Peso bezahlt. Das Problem, der normale Peso hat nur wenig Wert. Viel interessanter, weil wertvoller, ist der konvertible Peso. Den aber haben nur reiche Kubaner und Touristen. Dieser konvertible Peso entspricht einem US-Dollar. Dieses System der doppelten Währung, des harten und des schwachen Peso, spaltet die kubanische Gesellschaft und hinterlässt tiefe Wunden.
La base del problema que es que con el dinero en peso cubano no se vive ni se compra aceite ni se compra detergente.
Mit dem normalen Peso könne man auf Kuba nicht leben. Nur das Allernötigste könne man mit dem normalen Peso kaufen, Reis oder Bohnen etwa. Produkte aber wie Öl, Putzmittel, Seife oder Schuhe, dafür brauche man den teuren, den konvertiblen Peso. Diesen konvertiblen Peso haben nur Kubaner mit Verwandten im Ausland oder solche, die im Tourismus arbeiten und von Touristen Trinkgelder bekommen. Die Touristen oder genauer gesagt ihre prallen Geldbörsen sind denn auch das Ziel zahlreicher Kubanerinnen und Kubaner. Sie betteln auf der Straße, bieten ihre Dienste an, prostituieren sich, um auf diese Weise ein paar konvertible Pesos zu ergattern. Ohne den harten Peso ist das Leben auf Kuba sehr ärmlich, sehr schwierig.
Pero Pablo, espérate. Pablo, ¿qué tipo de persona es?
Atiéndeme, por
favor. Alfredo und seine Freunde diskutieren über die Grundrechte eines jeden Menschen. Welche der persönlichen Freiheiten vermisst du am meisten?
La libertad de movimiento. Para mí es la libertad de movimiento.
Das Recht, mich frei bewegen zu können.
Tú puedes ser mudo, no tener brazos, no tener ojos, no tener no sé qué. Bueno, tú no te puedes mover.
Schau, sagt die etwa 25-jährige Frau. Wenn du stumm bist, wenn dir Arme oder Augen fehlen, dann bist du in deiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Ich aber habe alles, was es braucht, um zu reisen und darf es trotzdem nicht. Wenn ich ins Ausland will, muss ich einen Ausländer anbetteln, damit er mich einlädt, ganz offiziell. Auf diese Weise erhalte ich vielleicht eine Ausreisegenehmigung, sagt die Frau. Respektlos sei das.
Es una falta de respeto al ser humano, porque qué soy yo, ¿entiendes? Tú me estás diciendo de entrada que yo soy un esclavo, que tengo que tener una carta de manumisión.
Sie komme sich vor wie eine Sklavin, die nur ausreisen dürfe, wenn es die Obrigkeit gnädigerweise erlaube.
Como yo estoy inmersa.
Ich bin versunken in diesem Land, ich war noch nie im Ausland, sagt Juana. Weil man es ihr nicht erlaube zu reisen, habe sie auch keine unabhängigen Informationen. Der Zugang zum Internet sei enorm teuer und auch dort zensuriere der Staat. Darum falle es ihr auch schwer zu sagen, auf welchem Weg Kuba heute sei. Ob sich das Land in Richtung einer Militärdiktatur oder in Richtung einer Demokratie entwickle, sie könne es nicht sagen. Auf dem Prado, einem eleganten Boulevard in Havannas Altstadt, wird in der milden Abendsonne Tango getanzt. Kubanerinnen und Kubaner tanzen leidenschaftlich, schlecken gerne Eis und stehen dafür geduldig Schlange oder treffen sich an der berühmten Uferstraße, dem hinreißend schönen Malecón, um friedlich zu schwatzen. Im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Metropolen ist Havanna eine sichere Stadt. Der starke Staat, die starke Polizeipräsenz schrecken Kriminelle ab. Im Gegensatz zu anderen lateinamerikanischen Ländern fällt auf, dass Kubanerinnen und Kubaner überdurchschnittlich gesund sind. Es gibt beinahe keine Leute, die auf der Straße leben und vor sich hin vegetieren. Die Lebenserwartung liegt hier zwischen 75 und 80 Jahren. Ein Wert beinahe so hoch wie in den USA und in anderen entwickelten Ländern. Dagegen werden im benachbarten Haiti die Menschen im Durchschnitt nur etwa 50 Jahre alt. Die medizinische Versorgung wird, neben der Bildung, denn auch immer wieder als die große Errungenschaft der kubanischen Revolution hervorgehoben. Nélido González ist Vizedirektor der Nationalen Krebsklinik in Havanna. Der zweite Arzt, den ich besuche, möchte anonym bleiben. Beide Ärzte haben viel Erfahrung und beide sagen zusammenfassend, trotz etlicher Mängel sei das kubanische Gesundheitswesen gut, wohl eines der besten in Lateinamerika. Nélido González, der Krebsarzt, erklärt warum.
Es ist ein System de salud gratuito. Es un sistema de salud que al mismo tiempo es accesible para todos. No importa el sexo, ni la religión, ni el color de la piel.
Das kubanische Gesundheitswesen sei gratis und für alle zugänglich, unabhängig von Geschlecht, Religion, Hautfarbe oder politischer Ausrichtung. Und Kuba unterstütze darüber hinaus viele Länder, die Probleme damit haben, ihre Bevölkerung selber medizinisch zu versorgen.
In estos momentos hay médicos cubanos en más de 70 países. Tenemos un total de aproximadamente de 71.000 médicos.
In rund 70 Ländern sei man präsent, rund die Hälfte der kubanischen Ärztinnen und Ärzte arbeiteten im Ausland, zum Beispiel in Nicaragua oder Guatemala und noch mehr in Venezuela. Kuba leistet diese Hilfe aus humanitären Gründen, aber auch, um Geld zu verdienen. Venezuelas Hugo Chavez beispielsweise liefert im Gegenzug Öl. Führen die Auslandeinsätze aber auch dazu, dass auf Kuba selber Ärzte fehlen?
No, realmente tenemos una cobertura, pudiéramos decir, básica. No tenemos los niveles.
Nein, die medizinische Versorgung sei zwar einfach, aber ausreichend, sagt González, dessen wache Augen hinter einer großen, runden Brille stecken. Der andere Arzt, der anonym bleiben möchte, widerspricht.
El sistema de salud completamente está congestionado en este momento, porque falta mucho personal.
Im kubanischen Gesundheitswesen gäbe es Engpässe, weil es an Personal fehle. Es mangle auch an Medikamenten und an Geräten. Wegen dieser Mängel werde die Arbeit der Ärzte immer schwieriger. Denn Kranke ohne die nötigen Medikamente und Geräte zu behandeln, sei extrem aufwendig. Auch Krebsarzt González bestätigt, dass es Probleme gibt. Er führt diese aber auf das Wirtschaftsembargo der USA zurück. Kuba müsse deswegen medizinische Geräte zum Beispiel in Europa kaufen und wegen der langen Transportwege mehr Kosten in Kauf nehmen. Und man dürfe eines nicht vergessen – Kuba leide noch immer darunter, dass 1991 die Sowjetunion und der gesamte Ostblock zerfielen. Auf einen Schlag blieben damals wichtige Lieferungen von Medikamenten und Geräten aus. Zusammenfassend müsse er sagen, das Niveau der medizinischen Versorgung sei noch immer bescheidener als vor dem Zerfall der Sowjetunion.
Estamos tratando de llegar a ese periodo, pero todavía realmente no...
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde auf Kuba auch die doppelte Währung eingeführt. Beide Ärzte, die hart arbeiten und jeden Tag Überstunden machen, erhalten pro Monat nur etwa 1000 kubanische Pesos. Das entspricht 40 konvertiblen Pesos, also etwa 40 US-Dollar.
Realmente salario por la situación en que estamos viviendo, el salario no alcanza. O sea, realmente es una realidad en Cuba que con lo que uno gana es difícil poder mantener la vida por los altos costos.
Der Lohn reicht nicht aus, sagt González offenherzig. Wie bringt er sich mit seiner Frau und den drei Kindern trotzdem durch? Der Arzt schmunzelt.
Pues alguno me regala quizás un poco de frijoles, otro me trae un poco de arroz.
Ein Patient schenkt mir ein wenig Bohnen, ein anderer bringt mir Reis, sagt González. Geld dürfe er aber nicht annehmen, das wäre unethisch. Der Arzt, der anonym bleibt, hat eine ganz andere Antwort. Geld spiele durchaus eine Rolle. Es geht dabei nicht um 1000 oder um 100 konvertible Pesos, aber um 10 oder 5, welche Patienten, die zufrieden sind, dem Arzt zustecken, oft mit den Worten, da kauft ihr damit etwas zu essen. Es komme auch vor, dass Patienten, die Geld geben, schneller oder zuvorkommender behandelt würden. Aber über so etwas spreche man auf Kuba nicht öffentlich.
algo que sucede y mucha gente lo puede notar, pero no es algo que se comente públicamente.
Die doppelte Währung und der schlechte Lohn, das seien große Probleme. Die Motivation der Ärzte leide stark darunter. Krebsarzt González gibt sich trotzdem optimistisch und sagt, die Regierung von Raúl Castro habe den Missstand erkannt.
El gobierno lo tiene presente y hay toda una estrategia trazada para tratar de ir a la desaparición o a la abolición de la.
Die Regierung habe eine Strategie, die doppelte Währung abzuschaffen und die Missstände zu beheben. Das ist die offizielle, die regierungstreue Lesart. Viele Kubanerinnen und Kubaner sind da weit skeptischer, ungeduldiger und fragen sich, ob die Regierung tatsächlich und bald notwendige Reformen beschließt. Wohin bewegt sich Kuba? Kuba ist ein Land mit einer gut ausgebildeten und vergleichsweise gesunden Bevölkerung. Das sind große Vorteile. Kubanerinnen und Kubaner haben aber wenig Erfahrung darin, ihre Meinung frei zu äußern, sich kritisch zu informieren und Konflikte demokratisch auszutragen. Und sie kennen nur die kubanische Planwirtschaft. Das sind große Nachteile. Dies zu ändern, auf friedliche Art und ohne die Errungenschaften zu gefährden, erfordert politisches Geschick und viel Zeit. Ob Kuba genug davon hat, ist sehr ungewiss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.